»Da wären wir«, sagte Holmes heiter, während wir in das Zimmer traten. »Das Feuer mutet einen recht angenehm an bei diesem Wetter. Sie sehen erfroren aus, Mr. Ryder. Bitte setzen Sie sich in den Armstuhl. Ich will nur meine Pantoffeln anziehen, ehe wir diese kleine Sache abmachen.« »Nun, also, Sie möchten gerne wissen, was aus den Gänsen geworden ist.«
»Jawohl, Herr.«
»Oder besser gesagt aus der Gans. Es ist doch wohl eine Gans, an der Ihnen gelegen war. Weiß, mit schwarzen Streifen auf dem Schwanz.« Ryder zitterte vor Erregung. »Ach Herr«, rief er, »können Sie mir sagen, wo die hinkam?«
»Sie kam hierher.«
»Hierher?« »Jawohl, und sie entpuppte sich als ein höchst merkwürdiger Vogel. Es wundert mich gar nicht, dass Sie Interesse für denselben zeigen. Er hat nach seinem Tod ein blaues Ei gelegt, das niedlichste, prächtigste kleine Ei, das je zu sehen war. Ich habe es hier in meiner Sammlung.« Unser Gast richtete sich unsicher auf und klammerte sich mit der rechten Hand am Kaminrand an. Holmes schloss seine Kassette auf und hielt den blauen Karfunkel empor, der wie ein Stern in kaltem, glänzendem, blitzendem Feuer strahlte. Ryder stand mit langem Gesichte da, unschlüssig, ob er den Stein als sein Eigentum ausgeben oder verleugnen sollte. »Das Spiel ist aus, Ryder«, sagte Holmes ruhig. »Jetzt nicht gefackelt, Mann, oder Sie kommen in Teufels Küche. Helfen Sie ihm wieder in seinen Stuhl, Watson. Er hat nicht Nerv genug zum Spitzbuben. Geben Sie ihm einen Schluck Cognac.« »So, nun sieht er ein wenig menschlicher aus. Wahrhaftig, ein rechter Held.« Einen Augenblick hatte Ryder gewankt und wäre fast gefallen, aber der Branntwein brachte wieder eine Spur von Farbe in seine Wangen, und angstvoll heftete er nun von seinem Stuhle aus die Blicke auf seinen Ankläger. »Ich habe so ziemlich alle Trümpfe in der Hand und bin im Besitz aller Beweise, die ich etwa brauchen könnte. So können Sie mir eigentlich nur wenig sagen. Und auch dieses Wenige lässt sich auf anderem Wege aufklären, so dass der Zusammenhang vollständig ist. Sie haben doch von diesem blauen Stein der Gräfin Mocor gehört, Ryder?« »Ja, Catherine Cusack erzählte mir davon«, erwiderte er mit heiserer Stimme. »Ach, freilich, die Kammerzofe der Dame. Nun, die Versuchung, sich auf so leichte Weise mit einem Male zum reichen Mann zu machen, war zu groß für sie, wie schon oft für bessere Leute als sie. Aber in der Wahl der Mittel waren sie nicht sehr bedenklich. Ich meine, Ryder, das war ein rechter Schurkenstreich von Ihnen. Sie wussten, dass dieser Klempner Horner früher schon einmal in einen ähnlichen Fall verwickelt war und dass er deshalb umso leichter in Verdacht geraten würde. Was taten Sie also? Sie richteten es mit Ihrer Genossin, der Cusack, so ein, dass im Zimmer der Gräfin eine kleine Reparatur zu besorgen war und dass Horner zu diesem Zweck geholt wurde. Nach seinem Abgang plünderten sie dann den Schmuckkasten aus, schlugen Lärm und ließen den Unglücklichen festnehmen. Darauf«, hier warf sich Ryder plötzlich zu Boden und umfasste die Knie meines Freundes. »Um Gottes Willen, haben Sie Erbarmen«, rief er, »denken Sie an meinen Vater, an meine Mutter. Es würde Ihnen das Herz brechen. Ich habe noch nie etwas Schlechtes begangen und will es auch nie wieder tun. Ich schwöre es, ich beschwöre es bei allem, was heilig ist. O, bringen Sie mich nur nicht vor Gericht, um Christi Willen nicht!« »Setzen Sie sich wieder in Ihren Stuhl«, erwiderte Holmes streng. »Es ist keine Kunst, sich jetzt zu winden und zu krümmen. Aber den armen Horner unter ungerechtem Verdacht in Haft zu bringen, das macht Ihnen wenig Kopfzerbrechen.« »Ich will fliehen, Mr. Holmes. Ich will außer Landes gehen, dann wird man die Untersuchung gegen ihn einstellen.«
»Darüber reden wir noch. Und jetzt erzählen Sie uns wahrheitsgemäß, wie es weiterging. Wie kam der Stein in die Gans und wie kam die Gans auf den Markt? Sagen Sie uns die Wahrheit. Darin liegt für Sie die einzige Hoffnung auf Rettung.«